Umweltkonzentrat.
Ja, schönen guten Abend zum Umweltkonzentrat hier auf Loro. 90,2, die August-Ausgabe steht an und ich habe wieder einiges für euch vorbereitet. Es geht um den Amazonas-Regenwald, was ja auch gerade ein großes Medienthema ist. Und dann als, sag ich mal, als Hauptthema der heutigen Sendung haben wir das Thema Kleingärten in Rostock. Da gab es letzte Woche eine Mahnwache. Vielleicht hat das der eine oder andere mitbekommen. In der Südstadt, in dem Gebiet Groter Pol in der Nähe der Pferdewiese, wie man das sagt. Also es ist gleich gegenüber von der Stadthalle auf der anderen Straßenseite. Ja, so sieht der Fahrplan für heute aus. Vollgepacktes Programm. Trotzdem gibt es natürlich wieder ein bisschen Musik für euch. Und jetzt zum Einstieg erstmal Frank Carter and the Rattlesnakes mit Kitty Sucker. Relativ neue Musik aus dem Mai. Und zieht ihr euch rein und hören wir uns gleich wieder. Ja, nicer Track, schöne Punk-Musik, würde ich sagen, ne? Oder Indie, alter Rock mit Punk-Attitüde. Who knows? Frank Turner. Nee, Quatsch. Frank Carter and the Rattlesnakes. Yo, jetzt kommen wir aber zu unserem großen Thema. Heute geht es nämlich um diese Mahnwache und den Erhalt der Kleingärten in Rostock. Und zwar fand eine Mahnwache vom 20. bis zum 25. August statt. Für den Erhalt der Kleingärten in Rostock und Naturräume, insbesondere in der Südstadt, am Groten Pol. Angemeldet wurde das Ganze vom NABU Mittleres Mecklenburg gemeinsam mit der NAJU, das ist die Naturschutzjugend. Tatkräftige Unterstützung gab es von dem Verein Initiative Kleingärten Rostock, abgekürzt IKR, dann For the Future Bewegung, also Students for Future, Parents for Future und so weiter und so fort. Außerdem noch von Extinction Rebellion, die sich ja auch in diesem Jahr neu in Rostock gegründet haben, dann von der Bürgerinitiative Lebenswerte Südstadt und dem Kleingartenverein Pütterweg. Dieser Kleingartenverein ist der letzte von 4 Gartenvereinen, die es mal auf dem Groter Pol gab und der wird halt noch bewirtschaftet. Die 22 Hektar große Gartenfläche soll laut Beschluss der Bürgerschaft von 2016 für Wohnen, Wissenschaft, Bildung und Gewerbe genutzt werden. Seit 3 Jahren plante er, die Stadtverwaltung wieder gebaut werden kann. Anfang 2019 endeten die Möglichkeiten der Öffentlichkeit dazu, Stellungnahmen abzugeben. Ein Drittel der Fläche wurde schon zuvor geräumt und allen Gärten wurde dort gekündigt. Die Initiatoren der Mahnwache kritisieren dieses Vorgehen. Es besteht nämlich immer noch die Möglichkeit, dass die Bürgerschaft den Bebauungsplan ändert oder sogar ablehnt. Juliane Bethke war Versammlungsleiterin. Juliane Bethke ist vom NABU und am ersten Tag der Mahnwache schon mal im Loro Studio, das war letzte Woche. Und hören wir mal rein, wie der Anfang der Mahnwache war. Das Gespräch gab es im Weckruf und wurde von Steffen Jansen geführt.
Es geht um ganz viele Bäume, es geht um Nutzfläche, Grünfläche für Rostock und da stimmt irgendwas nicht. Gegen was wollt ihr dann protestieren?
Gegen das Große und das Kleine sozusagen, das kleine Beispiel. Also das Große ist der Flächennutzungsplan von Rostock, der gerade neu aufgestellt wird und darin sind eben 400 Hektar, sollen neu bebaut werden. Davon sind ganz viele Grünflächen und das sind über 500 Kleingartenparzellen, die dann betroffen wären. Und das kleine Beispiel ist der Grote Pol. Da gibt es schon einen Aufstellungsbeschluss und es wird gerade ein Bebauungsplan entwickelt. Und der ist schon bekannt, der wird zwar gerade geändert, aber grundsätzlich ist er bekannt. Und da sagen wir, nein, die Gärten sind wertvoller.
Was soll denn dort nun hingebaut werden am Groten Pol, also auf die noch oder schon ehemaligen Gartenanlagen?
Genau, es ist eine sehr gemischte Fläche aus, sagen wir, 5 verschiedenen großen Nutzungen, die sich da so teilen. In der Mitte Wohnraum, das soll so 20% der Fläche sein. Außenrum Gewerbe bzw. bisschen spezialisiertes Gewerbe Richtung Forschung und Technik und Kreativwirtschaft und Kultur und dann noch eine Gemeinbedarfsfläche und ein sehr großer Anteil Verkehrsflächen, also 14%, habe ich mal zusammengerechnet, sind einfach nur Straßen, Wege, Plätze. Im Grunde eine überwiegende Versiegelung, der Fläche jetzt. Weil so viel versiegelt wird, muss auch ein ganz großes Retentionsbecken, also ein Regenrückhaltebecken gebaut werden von über 1 Hektar Größe, was dann im Zweifelsfall ein See ist, einfach nur, wo jetzt Kleingärten waren. Also.
Damit das Wasser quasi nicht auf den Südring läuft, ne, wenn
genau,
es regnet.
Genau, die Kanalisation ist nicht ausgelegt, dass da noch mehr Regen aufgenommen werden kann.
Ja, seit gestern gibt es nun eben die Mahnwache. Sie hat gestern begonnen, bis zum Sonntag das Ganze. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr sitzt da mit einer Tonne und macht dort Feuer und haltet Plakate hoch.
Da Sommer ist und tagsüber haben wir die Tonne nicht. Nee, aber wir haben genau Transparente und Plakate. Da sind also einmal so Schlagworte, Roten Pol, also für den Erhalt der Gärten und der Bäume, Mahnwache. Dann haben wir Infomaterial ziemlich detailliert, wie ist der ganze historische Ablauf gewesen von 2003, wo es anfing, bis heute. Dann unsere Kritikpunkte aufgelistet. Wir werden Unterschriftenlisten haben und an Pinnwänden sammeln die Meinungen von den Leuten, was da passieren soll und was sie schön fänden. Also damit die Stadt, damit es überhaupt mal eine Möglichkeit gibt, dass Menschen in Diskussion darüber kommen, weil die Stadt hat einfach vorgegeben, was da passiert, hat es ausgelegt. Man konnte zwar Stellungnahmen auch eingeben im Januar. Jetzt weiß man aber nicht, was die Stadt daraus macht. Wahrscheinlich nichts. Also es wurde schon in der OZ gesagt, dass Kleingärten nicht erhalten bleiben, obwohl es in vielen Stellungnahmen gefordert wurde. Und da haben wir jetzt gesagt, wir müssen doch noch irgendwas machen. Wir brauchen doch noch immer noch einen Diskurs darüber.
Ja, das war Juliane Bethke vom NABU im Gespräch mit Steffen Jansen letzte Woche. Das war sozusagen der Auftakt zur Mahnwache. Die Mahnwache ist jetzt zu Ende. Sonntag ging sie zu Ende. Ich war vor Ort, habe einige Stimmen eingefangen von Leuten, die da hingesteppt sind zur Mahnwache. Und das hören wir denn nach der nächsten Musik. Und die kommt von den Deftones und der Song heißt Mine. Hier hört das Umweltkonzentrat auf Radio Loro. Die August-Ausgabe. In der heutigen Sendung halten wir einen Rückblick auf die Mahnwache am Roten Pol. Dazu hatte ein Bündnis bestehend aus mehreren Initiativen zum Erhalt aller Naturräume in Rostock 6 Tage lang diese Mahnwache abgehalten, aufrufen dazu. Wir teilen das Thema mal ein bisschen auf. Im ersten Teil geht es darum, was die Stadt für die Zukunft plant und zweitens wollen wir uns damit beschäftigen, was die Stadt bisher gemacht hat. Bisher wurden über 300 Kleingärten im Bebauungsplangebiet gekündigt und teilweise geräumt. Nun sind dort über 4 Hektar offene Brachflächen, über 4 Hektar noch genutzte Gärten vom Kleingarten Feinpütterweg, dem interkulturellen Garten, dem HWS und 4 Hektar abgezäunte leere Parzellen, die ein halbes Jahr lang öffentlich zugänglich waren. Jo. Aber was sagen die Gärtner dazu? Und die Spaziergänger, welche bei der Mahnwache letzte Woche da am Start waren, das hört ihr jetzt.
Es ist ein Verbrechen, sollen sie einen Park hier machen. Und wenn ich keinen Garten hätte, ich habe zwar keine Äpfel dieses Jahr, ich würde mir da auch Äpfel holen.
Ja, natürlich.
Das ist eine Sauerei,
vor allen Dingen jetzt, wo das Obst reif wird, jetzt machen sie die Tore zu. Ja. Da ist doch gar nichts mehr kaputt zu machen, ist doch schon alles kaputt.
Nein, das ist Schikane. Warum wollten die das? Haben die das denn aufgegeben hier?
Frag ich mich. Nein, warum? Aufgegeben. Wer froh war von den Gärtnern, dass die Gärten wegkommen, das waren die Leute 70 plus. Wir haben bei uns ja auch viele gehabt. Ich kannte sie ja alle, weil ich im Vorstand war. Ja. Ich kannte sie ja alle, die gerne den Garten abgegeben haben, aus Altersgründen. Aber
die hätten das ja trotzdem an junge Leute übergeben können, statt zu verkaufen.
Aber dann hätte man den Garten aber verschenken müssen. Da wollte doch keiner mehr bezahlen. Aber ich sage Ihnen eins, in Rostock wird es nochmal wieder so kommen wie zu DDR-Zeiten. Wenn da jemand kommt und sagt, ich möchte meinen Garten verkaufen, Schätzpreis 1.000 Euro, hier 1.000 Euro. Nö, für 1.000 Euro stehen, da hätten schon 3 Mann, die warten drauf. Da muss man nämlich wie, als wenn man Trabant kauft, ne? Die haben doch zu uns noch gesagt, wenn wir den Garten nicht freiwillig abgeben.
Hatten Sie Ihren Garten hier?
Ja, aber im anderen Tor, Tor weiter.
Ach so,
Und gleich, wenn man reinkommt, gleich der zweite Garten links. Ja. Da haben sie zu uns gesagt, wenn sie den Garten jetzt nicht abgeben und der Bürgermeister und seine Leute, die haben gute Laune, dann sagen sie, stellt den Urzustand her. So, und da habe ich so bei mir gedacht, Mensch, wenn ich jetzt vielleicht 3.000 Euro kriege und ich muss eine Firma bestellen, dann bezahle ich 5.000 oder 7.000 Euro, weil ringsrum Asbest, oben Dachpappe und das Ganze entsorgen. Habe ich gedacht, nee.
Wie viel, was würden Sie sagen, wie viel Prozent von Ihrem Essen kam aus Ihrem Garten, so was Sie über das Jahr gegessen haben?
Von meinem Essen?
Ja.
Bis jetzt habe ich noch 100% Kartoffeln.
Ja. Echt?
Ja. 100% Äpfel.
Wenn ich hatte. Ich
100% Marmelade. 100%
ja,
Marmelade.
Auf alle Fälle.
Was noch? Und auch
Bohnen,
Erbsen, alles.
Na,
also,
Erbsen, da habe ich nicht so viel.
Ich habe selber auch viel eingeweckt.
Ja,
wissen Sie, wo man eingeweckt? Ich habe hier im Garten auch einen Keller gehabt.
Ja.
Und wissen Sie, wo mein eingewecktes, was jetzt noch hier aus dem Keller ist? Da steht bei mir in der Schlafstube in der Ecke.
Ach so.
Ja, wo soll man damit
ja, wo soll der hin? Ich wohne im Neubau, da ist bloß so eine kleine Karnickelbucht
ja,
im Keller.
Nee, also.
Ja.
Also das kostet Sie für jetzt, also in Zukunft müssen Sie viel mehr Geld bezahlen für Essen jetzt, weil Sie keinen Garten mehr haben.
Ja, natürlich.
Ist ja
Tomaten,
Traum.
Ist doch genauso.
Oh, ich habe schöne Tomaten im Gewächshaus. Gurken.
Ich hab das Gewächshaus von meiner Nachbarin genutzt, weil die wollte das nicht. Ich hab so viel Tomaten da gehabt, ich habe sogar Ketchup und so ein Zeug daraus gemacht.
Das mache ich jetzt.
Wenn hier nichts mehr genutzt wird und wir auch nicht mehr rein können, die ganze Ernte, die fällt runter und vergammelt. Ne? Also wir haben gedacht, wir könnten im Herbst noch mal ernten.
Noch mal rein hier und
Ja, aber das ist ja noch
dadurch, dass
vernagelt.
Ja auch hier wieder was abgebrannt ist und sich so viele Leute auch hier Unheil treiben, mussten die das absperren. Das finde ich aber auch nicht so schlecht. Ne? Also, teilweise mussten wir hier rüberrennen von unseren Gärten, weil wir da gehört haben, wie die hier Scheiben zerschlagen haben und Holz kaputt gemacht haben.
Und Bäume gefällt.
Also ja, alles Mögliche. Und das ist ja auch nicht so.
Müssen, wenn sie schon meinen.
Aber ich denke, das wollte die Stadt auch so, dass die Gärten alle abgegeben werden, dass die erstmal alle verwahrlosen, dann gehen die alle, werden die richtig kaputt gemacht, denn es ist ein riesen Dreckfleck, sag ich mal. Und dann kommt ja die Stadt, oh, wir machen das jetzt schön und wir bauen hier zwei neue Wohnungen für sozial und der Rest wird schön für bar verkauft und so sieht's
das
aus.
Das sind teure Mietwohnungen, die sich keiner von uns leisten kann eigentlich.
Ja.
So, und das sind dann wieder die großen Genossenschaften, die sich dann zusammentun, aber was ist das? Wir sind doch die Stadt eigentlich. Eigentlich sind wir die Rostocker, oder?
Genau, wir sind die Rostocker. Ihr seid wahrscheinlich auch Rostocker, wenn ihr mich jetzt hört hier auf Radio Loro. Ja, das waren einige Stimmen von Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern, die dort eventuell mal einen Garten hatten oder noch in der Kleingartensiedlung Pöderweg am Start sind, die Flächen dort bewirtschaften. Was die Leute, glaube ich, besonders aufgeregt hat, war, dass ein Zaun um die Fläche jetzt gezogen wurde, weil es dort halt so ein bisschen Randale gab und eine Hütte hat gebrannt. Ja, und so weiter und so fort. Gut. Dann hören wir nach der nächsten Musik auch mal, was sagt denn die Stadt dazu? Denn die entscheidet letztendlich, oder besser gesagt, die Bürgerschaft, was dort mit der Fläche geschehen soll. Jo, und das Ganze gibt es dann nach der Musik und die kommt jetzt von den Stray Cats, so ein bisschen Oldschool-Mucke. Rockabilly aus den 80ern und der Song heißt Runaway Boys. Ja, das waren die Stray Cats mit Runaway Boys. Und ich habe eben vor dem Song gesagt, der ist aus dem 80er Song, aber der ist genau genommen von 1979 oder 78. Ja, ist ja auch fast 80er, ne? Jo, vor der Musik haben wir eben ja viel Kritik, denke ich mal, von den kleinen Gärtnerinnen und Kleingärtnern gehört, die dort mal im Südstadtgebiet ihren Kleingarten hatten oder, wie gesagt, das Ding noch bewirtschaften. Jetzt wollen wir natürlich auch mal die Sichtweise der Stadt hören und da habe ich den Pressesprecher der Hansestadt Rostock, Herrn Kunze, angerufen und mehr hört ihr jetzt von ihm persönlich. Ja, eine Frage, die Besucher dieser Mahnwache sich letzte Woche des Öfteren gestellt haben. Warum wurden die kleinen Gärten im Gebiet Großer Bruderpol schon jetzt geräumt, obwohl noch gar nicht gebaut wird?
Also eine Kleingartensaison geht ja doch über das ganze Jahr und der Zeitpunkt der Aufgabe dieser Gärten und der Beginn der Baumaßnahme hätte nicht von vornherein wirklich absolut sicher geplant werden können, weil dazwischen ja auch noch das Baugenehmigungsverfahren liegt. Dort wird gerade nochmal eine zweite Runde zur Aufstellung des Bebauungsplans gedreht, weil noch einige Detailfragen nicht geklärt sind. Wir können den Rückbau der Gärten und der dortigen baulichen Anlagen und insbesondere aber auch der Gehölze nur vornehmen in Zeiten, in denen dort keine Brut stattfindet und keine Schutzzeiten sind. Das ist vom Prinzip nur einmal im Herbst im Jahresverlauf so, und deswegen war klar, dass es eigentlich einen nahtlosen Anschluss von Aufgabe der Gärten und Beginn der Erschließungsmaßnahmen, die dann zur Bebauung führen, wahrscheinlich nicht geben wird. Wir haben jetzt diesen Gap von einem anderthalb Jahren. Das war aber sicherlich auch von vornherein so voraussehbar.
Ja, bis jetzt wurde ja nur meines Erachtens oder meines Wissens die Planung beschlossen. Wann kann die Bürgerschaft denn endgültig den Beschluss fassen, dass dort nun gebaut wird, das heißt ein Satzungsbeschluss?
Ein Bebauungsplanverfahren ist ein sehr langwieriges, aufwendiges Verfahren. Wie gesagt, wurden im Ergebnis der ersten Auslegung Hinweise, Einwendungen berücksichtigt, aber es gab auch nochmal Veränderungen in der Planung, die so gravierend waren, dass eine zweite Auslegung des Bebauungsplanentwurfs erfolgen muss. Diese passiert momentan. Wir gehen davon aus, dass die Bürgerschaft Ende diesen, Anfang des nächsten Jahres darüber beschließen kann, sodass dann Satzungsrecht Mitte nächsten Jahres vielleicht bestehen könnte.
Ja, wann können denn frühestens die Erschließungsarbeiten beginnen?
Wir hoffen momentan, dass Ende nächsten Jahres die Erschließungsarbeiten, die Bauarbeiten dann auch sichtbar werden.
Sind denn für dieses Jahr noch weitere Räumungen von Kleingärten geplant?
Die Kleingärten sind ja unseres Wissens mittlerweile alle gekündigt und sind geräumt. Und ab Oktober wird es nochmal, so wie auch im letzten Jahr schon auf dem Teil Pferdewiese, dann Beräumungsmaßnahmen geben, wie gesagt, wenn die Schutzzeiten vorbei sind. Das betrifft dann ja insbesondere die zentral gelegenen ehemaligen Kleingartenanlagen.
Ja, aber die Kleingartenanlage Pütterweg wird ja noch bewirtschaftet.
Ich kenne jetzt nicht genau den Ablauf der Bauarbeiten in den einzelnen Arealen dort, da müsste ich mich nochmal kundig machen. Es kann sein, dass es da diesen Stufenplan auch gibt.
Okay, Sie haben gerade gesagt, der Bebauungsplan wird jetzt gerade ausgelegt. Wo kann man den sehen?
Die zweite Auslegung wird vorbereitet. Wenn diese Auslegung, diese öffentliche Auslegung erfolgt, werden wir darüber natürlich vorab in den Medien informieren. In der Regel sind Informationen dann im Internet über die städtische Internetseite abrufbar, aber auch die Planunterlagen einsehbar, entweder im Stadtplanungsamt hier am Neuen Markt oder künftig im Haus des Bauwesens, wo gerade Bauarbeiten stattfinden und dann extra auch ein Raum dort mit vorgesehen ist, in dem man in Ruhe diese Planentwürfe studieren kann und sich damit auseinandersetzen kann. Das weiß ich aber noch nicht, hängt davon ab, wann dieser Raum fertig ist und wann auch die Planung fertig
ist. Okay. Inwieweit können die Bürger denn auch Einfluss nehmen auf die Planung, wenn das jetzt ausgelegt wird?
Der Sinn dieser Auslegung ist ja, nochmal Hinweise zu sammeln und diese Hinweise sowohl von Einwohnern und Einwohnern als auch von sogenannten Trägern öffentlicher Belange dann nochmal zu sammeln. Die werden dann abgewogen und das Ergebnis dieser Abwägung führt dann letztlich in den Satzungsbeschluss, den die Bürgerschaft trifft. Genau dieses Verfahren ist dafür da, um nochmal Hinweise und Einwände zu sammeln. Auch wenn natürlich jedem klar sein muss, dass nicht jeder Hinweis dann auch tatsächlich umgesetzt wird, aber es wird nochmal alles berücksichtigt, geprüft und ja, im Beamtendeutsch abwägen genannt, also nochmal geguckt, ist das machbar, ist das nicht machbar, was spricht dafür, was spricht dagegen, und dann letztlich die Entscheidung durch die Bürgerschaft getroffen wird.
Kann man da schon absehen, wann das sein könnte?
Ja, das ist immer sehr schwer, weil so ein Verfahren natürlich nicht voraussehbar ist, wie viel Menge an Einwänden dann kommt, aber wenn Anfang nächsten Jahres dann vielleicht diese zweite Auslegung vorbei ist, dass dann Mitte des Jahres der Satzungsbeschluss erfolgen könnte. Aber das ist eine vorsichtige Prognose, die letztlich nicht sicher ist.
Ja, das war Herr Kunze, der Pressesprecher der Hansestadt Rostock, zum Thema Bebauung der Fläche am Großen Pol, wo ja aktuell noch Kleingärten sind oder schon geräumte Kleingärten. Also es bleibt abzuwarten, was passiert. Zumindest gibt es noch mal eine zweite Auslegung der Pläne und ihr, wenn ihr den Bock habt, könnt eure Meinung kundtun. Ja, und nach der nächsten Musik gibt es ja nochmal einige Meinungen von Leuten, die letzte Woche auf der Mahnwache waren. Ja, aber erst, wie gesagt, Musik, und die kommt von Blink 182 und heißt First Date. Jo, das war doch mal altbekannte Fun-Punk-Mucke aus den, glaube ich, 1900er, 2000er, ich glaube eher so Anfang 2000er. Jo, ist halt schon lange her, wer kann sich noch daran erinnern, ne? So viel Zeit ist vergangen. Aber zurück zum Thema, eben hatten wir einen Konzert gehört und jetzt hören wir mal Meinungen von Leuten, die auf dieser Mahnwache letzte Woche dort am Grother Pol war. Und was die zu sagen haben, hört ihr jetzt. Das wird relativ lange, also lehnt euch entspannt zurück. Hört mal, was so einige Rossauer und Rossauer zu dem Thema meinen. Was wünschen Sie sich für diese Fläche hier?
Also ich wünsche mir eigentlich, dass sie so erhalten bleibt, wie sie ist. Die ganzen schönen alten Bäume, die schönen Biotope, die Tiere, die Pflanzen, ne, die grüne, eine kleine grüne Lunge mitten in der Stadt. Und das ist also eine Schande und schrecklich, wenn man das einfach platt macht. Für Wohnungen, die sich kaum ein Rostocker leisten kann. Also ich sehe das nicht.
Ich finde das unmöglich.
Dass es gebaut werden soll?
Ja, ich finde es schon schön, wenn da so eine grüne Oase hier in der Stadt mit drin ist, ne? Und gerade hier in der Südstadt. Man ist ja viel Grünes hier, aber warum muss das weg, ne? Häuser werden so viel gebaut, überall und an jeder Ecke, ne? Jede Stelle wird ausgenutzt. Und nee, ist nicht schön, finde ich nicht schön.
Wir brauchen Flächen für Wohnungsbau, der hier entstehen soll. Das ist richtig, dass die Anlage hier, es gibt genug Kleingartenanlagen in Rostock. Und um Rostock.
Und meinen Sie, da kommen denn günstige, also bezahlbare Wohnungen hin?
Bezahlbar. Was soll das? Wird gebaut und kostet eben Mieten. Miete müssen bezahlt werden. Ne?
Und wenn Sie, ja.
Ich sag, was heißt bezahlbar? Bezahlbar.
Wenn Sie jetzt sagen, bezahlbar, ich wohne in Teutenwinkel.
Ja.
Da hat vor 10 Jahren, vor 10, 15 Jahren überall die Bombe eingeschlagen und hat überall einzelne Blöcke in der Reihe rausgebombt. Ne? Und was machen Sie jetzt? Jetzt schließen Sie die Lücken alle wieder. Überall schließen Sie die Lücken jetzt. Aber glauben Sie nicht, dass die Preise sind wie früher?
Ja.
Ja, das muss, die Preise müssen zeitnah sein. Das muss auch, es wird gebaut und dann muss auch der Preis irgendwann mal wieder rauskommen. Ne?
Es könnte
nicht nur Fördermittel fließen für den Wohnungsbau, ne, dass die Leute dann umsonst wohnen, ne, oder so günstig wohnen.
Meine Wohnung, die gehörte Schifffahrt und Hafen. Ja. Die haben den Block verkauft.
Ja, und dann, der war schon noch damals hier.
Und dann haben die den Block weitervermittelt. Und in den letzten 10 Jahren haben sie mir die Miete schon um 100 Euro erhöht. Wegen ihrer ollen Grundmiete.
Da zahlen sie einen Quadratmeter.
Obwohl sie gar nichts mehr saniert haben oder irgendwas verbessert haben in der Wohnung?
Jetzt im Moment reißen sie gerade das Gerüst ab und haben außenrum frische Farbe draufgemalt. Das war das Erste.
Was zahlen sie für Quadratmeter Grundmiete? Nettomiete?
Ich weiß gar nicht. 5 Euro oder so?
Ja, das ist doch normal.
Ja, ja.
Naja, wir wohnen ja in Teutenwinkel. Ja. So. Und wie viele Leute sagen, das sind ja die Slums von Rostock, da will ich gar nicht wohnen. Ach, ich selber, mir gefällt es da.
Ich habe mal vorher in Reutershagen gewohnt, da war es laut und von Schalldämmung und so, das war alles schwierig.
Schallmäßig wird es hier auch schwierig werden, also durch die Straße.
Ist das nicht weiter schlimm?
Ja, na, es gibt ja Schallschutzgutachten, also die Wohnungen müssen schon weiter innen sein. Und
die Schlafräume müssen bis hier ran kann gebaut werden.
Na, hier ran?
Ich komme nur vom Bau, also ich kenne die Bauleitplanung.
Hier kommen keine Wohnungen, hier kommt Gewerbe hin. So ein,
ja, das ist natürlich Quatsch.
Hier
kommt nur 20%, also 22 Hektar sind das? Auf 20% kommt Wohnungen,
ja,
so in der Mitte.
Mal,
und außenrum kommt
das
Gewerbe. Das würden Sie sich wünschen, dass es ein Mischgebiet wird?
Nein, oder? Dass es nur ein reines Wohngebiet ist hier in der Lage. Zentrumsnah.
Ja, das ist bis jetzt nicht der Plan.
Ja, das kann aber noch immer geändert werden, die Bauleitplanung.
Ja, also deswegen sind wir hier, dass die Leute ihre
reines Wohngebiet hier.
Okay.
Nichts Mischgebiet hier.
Kein Gewerbe. Also Gewerbebedarf sehen Sie jetzt nicht so groß in Rostock?
Was soll ich noch hier? Was soll ich für ein Gewerbe hin? Schneiderei oder was? Oder?
Nee, irgendwas mit Forschung und Technik und Kreativwirtschaft.
Da gibt's genug Flächen.
Und okay, also Sie wären auf jeden Fall dafür,
dass man nochmal... Reines Wohngebiet.
Reines, okay.
Vor allen Dingen, wenn man jetzt hier mal sieht, das ist doch ein Filetstück, ne?
Ja.
Da unten hin? Ist nicht weit zum Bus, zur Straßenbahn, da ist nicht weit zum Bahnhof, ist nicht weit. Und wer wird hier Wohnungen kriegen? Na, wir nicht.
Nee, wir können es.
Das sind die vom Westen kommen, die genug Knete haben.
Ja.
Die haben ja damals mal gesagt, gehobener Wohnungsbau. Aber die haben die Pläne, so wie es in der Zeitung vor längere Zeit mal wurde, haben die ja schon 5-mal wieder über den Haufen gestoßen.
Wie finden Sie das hier, was hier gerade auf dieser Fläche passiert?
Ich finde es nicht in Ordnung, weil es eigentlich Entwicklungsrichtung gegeben hat, Verfahren in der Stadtverwaltung, wo also die Frischluftzufuhr für die Innenstadt der Hansestadt Rostock gesichert werden muss. Und hier werden also Bereiche verbaut, nämlich diese Südwest-Richtung der Der Frischluft wird abgeschnitten und wir wissen ganz genau, wie sich die Temperaturen in der Zukunft erwärmen werden, auch für die Innenstädte. Und alleine dieses Projekt, was damals in den 90er Jahren untersucht worden ist und befürwortet ist, sollte man wieder realisieren und keine Bebauung hier durchführen.
Genau. Ich finde es grundsätzlich erstmal schade, dass so viel Grünfläche vernichtet wird, weil wir wohnen auf der anderen Seite im Bohrenweg und wir sehen auch, dass wir hier eine ungeheure Vogelvielfalt haben, die sicherlich dann auch eingeschränkt wäre. Es ist für die Stadt sicherlich immens wichtig, grüne Lungen zu haben. Wir sehen den Klimawandel, wir sehen, dass wir nur in Beton nicht leben können, zumindest kein lebenswertes Leben. Ich glaube, als Ausgleich für viele Städter sind Kleingartenanlagen auch ganz wichtig. Sie haben ihre kleine Parzelle, auf der sie sich erholen können, wo sie selbst was anbauen können, wo sie ihr Ziel fürs Wochenende haben. Und ich finde auch schade, dass man das einfach so kaputt macht. Und wenn man sich den Bebauungsplan insgesamt so anschaut, dann ist relativ viel verstecktes Wirtschaftsbauen da enthalten. Von daher ist auch das mit dem Wohnraumangebot, welches da zusätzlich geschaffen werden soll, sicherlich nicht zu hoch zu bewerten, zumal sicher auch jetzt die Planung der Einwohnerzahl von Rostock ja wohl auch reduziert, wenn ich das so richtig mitbekommen habe.
Ich stand gestern hier unten zum Lindenpark runter, an der Kreuzung, wo die Parkstraße ist. Ich stand da wirklich 15 Minuten mit dem Auto, das Abgas und alles, ne, Klimawandel hier und da. Und die Straßen sind verstopft. Wenn wir jetzt hier noch ein Gewerbegebiet haben, hier am Vögenteich ist es verstopft, wir haben am Strande ist verstopft, hier ist es überall schon verstopft, nach Gelsdorf ist es verstopft, wir haben hier nach Teutenwinkel ist es verstopft. So, wir müssen auch irgendwo atmen können. Es wird, wenn diese Grünfläche schwindet, wird die Innenstadt und die KTV um 3 bis 4 Grad wärmer. Wir brauchen das als Kühlschrank hier. Und wenn es regnet, sage ich jetzt mal, wo soll das Wasser, muss irgendwo versickern. Wir haben dann Überschwemmungen hier in der Stadt.
Ja, weil alles versiegelt ist.
Und das ist nicht durchdacht, da das einfach alles platt zu machen. Und wie gesagt, wenn wir noch mehr Verkehr hier haben, wo sollen die ganzen Autos hin? Das ist so, das ist einfach zu viel. Man muss sowas, ein Gewerbegebiet außerhalb von Rostock. Und wie gesagt, diese Gewerbegebiete, zum Beispiel, wo waren wir denn? In Benzisch? Das ist ja gar nicht ausgelastet, da ist ja gar nichts los.
Schudo ist auch leer.
Oder hier das Outlet-Center da beim Ostseepark zum Beispiel. Ja. Ne? Da ist ja auch noch Möglichkeit, was zu bauen. Also es gibt noch genug andere Flächen, die man nutzen könnte. Aber jetzt hier diese Grünfläche wegzunehmen, hier laufen Rehe rum, Füchse, Maulwürfe, die stehen unter Artenschutz. Mhm. Schmetterlinge, Bienen, Wespen. Wie gesagt, ich habe einen Garten alleine in meinem Garten habe ich 3 Wespennester. Mein Nachbar hat 2 Wespennester. Wo sollen die Tiere hin? Die haben keinen Platz mehr zum Leben. Ne? Und wir haben jetzt schon in Deutschland mit Glyphosat gesprüht. Die Tiere sterben jetzt schon und werden krank. Durch diese ganzen Pflanzengifte und durch die ganzen Chemikalien sterben die Insekten. Und das ist wirklich Alarm jetzt. Die Leute müssen mal wach werden und müssen sich einsetzen für die Tiere, die nicht sprechen können.
Ja, einen schönen guten Tag. Ich stehe hier gerade in der Gartenanlage und kenne die gar nicht so gut, aber ich kenne die Flächen drumherum. Was mich wirklich ein bisschen bedrückt, ist Folgendes, dass wir eigentlich in der Innenstadt eine Art Lindenpark haben und einen mehr oder weniger Graben mit ein paar Bäumen noch. Und die schaffen das nicht mehr. Die sind am Ende. Der Lindenpark ist wirklich am Ende mit der Belastung. Und wenn ich jetzt sehe, dass mehr oder minder hier, vielleicht noch mit einer Brücke, ein ganzes Gebiet sich auch wieder mehr oder minder erholen soll, das ist nicht mehr drin. Und wir sind in der Südstadt auch noch nach im Prinzip Westen raus, haben wir jetzt auch noch Flächen niedergelegt. Das heißt, die Verkehrsplanung kann sich freuen, die Leute werden unbewusst, die früher einfach in der Stadt geblieben sind, um 16 Uhr das Auto anwerfen und werden irgendwo hinfahren. Das heißt, unsere Verkehrsplanung kommt je nachdem an einem Kipppunkt, wo wir uns auf einmal wundern, dass wir am Nachmittag den doppelten Verkehr bekommen. Ob das mitbedacht worden ist, weiß ich nicht, ich kann es nur hoffen. Aber ich würde sagen, grüne Durchgängigkeit in diesen Flächen ist im Moment überhaupt nicht geplant. Man sieht also riesige Flächen, wo im Moment, wissen wir gar nicht, kann als Schuttablade für die nächsten Jahre erstmal benutzt werden. Das Konzept ist wirklich überarbeitungsbedürftig. Man kann nur hoffen, dass Leute da bleiben, die genug Gärten auch erhalten. Es ist immer Vorschrift gewesen, dass die zugänglich sind, zumindest die Flächen, bis abends 22 Uhr. Das heißt, jeder Bürger kann hier durchlaufen, kann sich erholen. Das war bisher auch so. Und das ist offenbar auf einen Schlag weg. Und die älteren Leute haben natürlich das Problem, dass sie dann diesen Ruderalraum hier dann auch oder anthropogenen Raum nicht mehr verlassen können. Die müssen sich dann in die S-Bahn setzen, um überhaupt noch irgendwo rauszukommen. In diesem Sinne, ich hoffe, wir lassen uns noch was Besseres einfallen. Noch sind ja aber Möglichkeiten zu sehen, orange Flächen. Also Durchgängigkeit, Netze brauchen wir auf jeden Fall. Wir hatten teilweise Fahrradunfälle, nachdem wir hier Bäume weggenommen hatten. Da waren auf einmal die Eichhörnchen unten. Hups, die Wups rannten sie dann doch wirklich in die Fahrräder rein. Das war einen Tag, nachdem die Bäume abgesägt wurden, hatten wir hier in der Südstadt. Was hier im Winter passiert ist, dass hier im Winter die Hütten gerodet werden, wenn die Igel drunter schlafen. Da haben sich natürlich hunderte Menschen in dieser Stadt an den Kopf gefasst. Das könnte man jetzt ein bisschen übertrieben, ich will es aber entspannt halten. Naja, als das Letzte bezeichnen, was man macht. Im Winter geht man nicht in solche Anlagen rein. Wir haben viele Igel weggebracht. Ich hörte von einigen, die mittlerweile nach Huxdorf gebracht worden sind. Die leben hoffentlich dort fröhlich. Aber wir haben hier Netzverbunde oben in den Kronen, unten auf dem Boden. Der hat immer existiert und es führt ständig zu Chaos und auch zu Unfällen. Da bin ich mir absolut sicher, wenn solche Aktionen so ungeplant laufen. Da oben sind Autobahnen, da unten sind Autobahnen, die wir brauchen, obwohl sie nur für Tiere sind. Aber das hängt wirklich mit uns auch zusammen. Und manche Unfälle hätten wir uns jetzt wirklich ersparen können.
Was soll auf dieser Fläche deiner Meinung nach passieren?
Es soll so erhalten bleiben, wie es vorher gewesen ist. Und was ich jetzt auf jeden Fall sehr erschreckend finde, ist, also ich habe mich ja mit einigen Aktivisten hier unterhalten die letzten zwei Tage, dass die Bürgerschaft sich halt für diese Thematik gar nicht interessieren und dass die Grünen und die Linken letztendlich dafür gestimmt haben, dass diese Gartenanlage bebaut werden soll. Und meines Erachtens denke ich so, dass es halt wieder mal nur um Profit geht, um Geld geht. Und jetzt bezüglich halt auch der Klimakatastrophe, die uns bevorsteht, ich will jetzt auch nicht hysterisch sein, aber es sieht nur immer nicht gut aus. Und es gab ja auch jetzt vor einem halben Jahr gab es eine PK, also eine Pressekonferenz von einer Wissenschaftlerin aus Berlin, die halt gesagt hat, dass das Klima kippen kann. Also wir haben ein Zeitfenster von 15 bis 20 Jahren. Und da muss halt ganz, ganz viel passieren. Da muss 80% des CO2-Ausstoßes muss reduziert werden und Methan, um halt den Temperaturanstieg aufhalten zu können. Also dass es halt nicht wärmer wird als 2 Grad. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es dann vielleicht mehr wird, also 4 oder 5 Grad. Diesbezüglich, es ist halt jetzt erst recht wichtig, dass halt Grünflächen in den Städten erhalten bleiben. Und das hat viele Leute das halt immer noch nicht sehen. So. Und deswegen bin ich halt auch der Meinung, dass gerade die jungen Leute, die nächste Generation, die jetzt unterwegs sind, also die Fridays for Future Leute, dass die jetzt am Start sind und demonstrieren gehen, finde ich halt sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, ich finde es halt sehr, sehr traurig, dass halt Teile von der Bürgerschaft, von den Linken, von den Grünen, für die Bebauung gestimmt haben. Das finde ich sehr, sehr krass und schlimm.
Eigentlich war der Garten immer in der Familie. Gunther, ab wann hatten deine Eltern den Garten?
Zwischen 55 und 60. Aha, so lange ist der schon. Wie gesagt, bei uns Elvira mit der Schnattern, die habe ich vorhin auch gerade wieder getroffen. Die hat seit 1960 hat die mit ihrem Mann ihren Garten hier.
Und ihr müsst
auch mit Tränen in den Augen da. Wir müssen jetzt hier, oh Gott, wir wollen das gar nicht.
Wenn wir das hier erhalten können, wenn wir die Möglichkeit bekommen, dann werden wir das hier wieder aufbauen. Weil wir haben so viele Anfragen, so viele Leute. Leute möchten einen Garten haben in Rostock. Und hier können die Leute wirklich das nutzen. Sie können ihren Kindern Wissen beibringen über Pflanzen, über Tiere. Und hier kann man das erleben, dass ich bin jetzt 35 Jahre alt. Ich habe das erste Mal, ich habe seit diesem Jahr jetzt hier, bin ich Nutzer und habe hier einen Garten. Ich habe das erste Mal eine Kartoffel aus der Erde rausgeholt, ja, und dachte wirklich, und wie gesagt, ich kaufe die Kartoffeln im Sack, im Laden, ne? Und war völlig fasziniert, habe mich gefreut wie ein kleines Kind, das ist vielleicht lustig für, ich bin eigentlich ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, ich bin in der Stadt groß geworden, ich kenne das nicht, wie eine Möhre groß wird oder wie man die Kartoffeln ausgräbt. Das ist für mich völliges Neuland. Und wir haben jetzt auch zum Beispiel, haben wir hier Raupen, so eine Apfelwickler in die Bäume gehabt, wir haben kein Gift gesprüht, wir benutzen hier nur Bio, also wir haben keine Gifte hier, wir sind wirklich eine Biogemeinschaft hier. Ja. Ne? Wir wollen den Boden nicht verseuchen. Und ich möchte gerne, dass meine Kinder mal im Grün aufwachsen. Mhm. Und ich möchte nicht dieses zu betonierte. Guckt euch mal Hamburg an. Ich bin da geflüchtet. Ich bin abgehauen da. Da gibt es nichts Grünes mehr. Wenn man da einen Stadtpark hat, da sind alle. Das ist überlaufen. Das ist nicht schön.
Letztendlich ist es so, diese grüne Lunge, die sollte bleiben.
Ja. Ja.
Egal, ob das nun Gärten sind. Man hätte ja auch vielleicht hier groß Stadtpark anlegen können. Ja. Genau. Auf jeden Fall das Grün erhalten können. Oder irgendwie andere Ideen entwickeln können, aber Wohnungsbau, wo wir alle denken, das wird für das teure Segment etwas, oder Gewerbebetrieb, das ist schon etwas, was nicht geht.
Also ein Gewerbegebiet geht in meinen Augen gar nicht.
Und wie also gesagt, so exponiert wie diese Lage ist,
es gibt genug, wo man noch bauen könnte,
dass sie sich hier erholen können.
Also ich finde, im Jahr 2019 noch Flächen zu versiegeln, ist einfach nur wahnsinnig und blind.
Ja, das waren Meinungen von Besuchern der und Besucherinnen der Mahnwache, die letzte Woche stattfand, dort in der Südtag am Gebiet Groder Polen. Es waren nicht nur Leute, die da hingehen wollten, weil sie darüber gehört haben, sondern auch Leute, die einfach so vorbeigegangen sind, weil das ist ja auch quasi der Einkaufsweg, wenn man da hinten in dieses große Einkaufszentrum gehen will. Und ich habe da nichts rausgeschnitten oder so. Es gab im Grunde genommen keine Stimme, die sich speziell dafür ausgesprochen hat, dass das Ding da platt gemacht wird, dieses Gebiet. Jo, und dann habe ich natürlich auch nochmal Juliane Bethke vom NABU befragt, wie sie das Ganze fand. Also was ist ihr Resümee dieser Mahnwache? Und das hört ihr jetzt.
Ja, also über 100 Menschen sind entweder gezielt oder auch zufällig zu uns gekommen. Wir hatten ja auch viel Presse. Und fast alle hatten viel Gesprächsbedarf und haben die Möglichkeit zum Diskutieren und aktiv werden echt dankbar genutzt. Die Empörung über das Vorgehen der Stadt war bei vielen Menschen sehr groß. Und wir haben am Donnerstag angefangen, Unterschriften für eine ganz neue Petition zu sammeln und haben allein in den ersten 4 Tagen von der Mahnwache, also von Donnerstag bis Sonntag, schon über 100 Unterschriften, also analog, gesammelt. Und jetzt ist die Petition auch online, nämlich unter Open Petition, Erhalt von Stadtgrünflächen und Kleingartenanlagen in Rostock. Und heute, also nach 6 Tagen, nachdem die Petition online war, haben jetzt schon 400 Menschen unterzeichnet. Und es gibt ja eine Kommentarfunktion, da sind schon über 100 Kommentare drin. Also alle für den Erhalt der Flächen. Und was bei der Mahnwache ganz deutlich wurde, ist, dass wir Naturschützer und Kleingärtner ganz und gar nicht allein sind unserer Meinung, dass die Gärten halt in Rostock für eine Bebauung, so wie die Stadt sie jetzt plant, viel zu wertvoll sind und dass die Menschen lieber die Gärten hätten und nicht die Versiegelung. Und wenn bei der Petition dann 1900 Unterschriften zusammengekommen sind aus Rostock, dann kann die Forderung der Bürgerschaft vorgelegt werden. Ich schätze mal, das wird sehr bald sein, wenn das so weitergeht. Und ich hoffe auch, dass die Räumung von weiteren Flächen, was ja im Oktober beginnen könnte, wenn die Stadt sich nur an die Vogelbrutzeiten hält, wie letztes Mal, dass diese Räumung aber auch aus rechtlichen und politischen Gründen noch abgesagt wird. Gegen die letzte Räumung am Roten Pol hat der NABU ja schon Anzeige erstattet und die Staatsanwaltschaft hatte Ermittlungen begonnen. Wie weit das ist, weiß ich aber nicht. Ja, und wenn also die 1900 Unterschriften auf der Petition zusammengekommen sind, also es können natürlich noch dann weit mehr unterschreiben, aber dann kann das halt schon der Bürgerschaft vorgelegt werden und ich hoffe, dass dann unsere 53 Abgeordneten sich darüber freuen. Also ich hoffe, dass sie das nicht als persönliche Kritik auffassen. Ich finde es ja auch zumindest nachvollziehbar, dass man in diesem Ehrenamt nicht die Zeit hat, sich die Pläne der Verwaltung ganz genau anzugucken, so wie ich das vielleicht für die NABU gemacht habe. Und dass sie dann halt auch nach Vorlage zustimmen, die sie also selbst vielleicht kritisieren würden, wenn sie sie genauer angucken. Und dass sie halt unsere Petition und unsere Beschäftigung damit als Hilfe empfinden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es viel zu wenig erprobte Möglichkeiten bis jetzt für die Abgeordneten gibt, dass sie die Meinung der Bürger kennenlernen, also sowas wie diese Bürgerbeteiligungsrichtlinie gibt es ja noch nicht. Und stattdessen ist natürlich der Kontakt zu Wirtschaftsvertretern viel institutionalisierter. Bisher, zum Beispiel am Bündnis für Wohnen oder in Ausschüssen und Aufsichtsräten, das sind ja alles nur Wirtschaftsvertreter. Das ist halt normaler und viel intensiver seitens jetzt der Abgeordneten als der Kontakt zu Bürgern. Aber eben darum hoffe ich ja, dass die Abgeordneten sich über unsere Petition freuen, weil wir ihnen damit, denke ich mal, das erste Mal einen Einblick in die Bedürfnisse der Wähler ermöglichen, was so die Grünflächen betrifft. Also zumindest denke ich mal, sie haben das bis jetzt noch nicht so richtig erkannt, wie wichtig es den Bürgern ist, weil, naja, weil es in der Bürgerschaft ja nur gegenteilige Beschlüsse gibt. Und wenn wir als Bündnispartner hinter der Petition dann eben auch konkrete Gespräche und auch Workshops zur alternativen Zukunftsplanung am Roten Pol und bei allen Grünflächen in der Stadt anbieten können, hoffe ich einfach, dass die Abgeordneten das positiv aufnehmen. Aber also die Abgeordneten sollten vielleicht eher so das Gefühl haben, dass sie mit ihren wirklich schweren Abwägungsprozessen nicht alleine sind. Und sie sollen halt wissen, dass Hunderte und Tausende Bürger und Bürgerinnen hinter ihnen stehen und mithelfen und mitdenken wollen für ein lebenswertes, grünes und nachhaltiges Rostock. Ja, die Mahnwache war jetzt für uns der Auftakt und wir freuen uns auf jeden Fall auf alle kommenden Gespräche und sind guten Mutes, dass diese Flächen wirklich als Grünflächen und lebendige Flächen erhalten bleiben.
Ja, soweit Juliane Bethke vom NABU mit ihrem Resümee der Mahnwache in der Südstadt auf dem Gebiet Groder Pol. Ja, und diese Petition, die könnt ihr auch unterschreiben, geht einfach auf die Seite vom NABU Mittleres Mecklenburg. Dort gibt es das Teil und es liegt dann auch beim NABU direkt im Ökohaus auch aus, aber auch in anderen Lokalitäten. Ich denke mal, zum Klimaaktionstag, der dann nächsten Monat stattfindet, wird es halt auch nochmal eine Aktion geben. Gut, eigentlich wäre ich jetzt schon mal durch, aber es gibt so viele brennende Themen in dieser Welt, die wir noch behandeln müssen und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Thema und da geht es um den natürlich, wie ich sage, brennendes Thema, brennender Regenwald im Amazonas und das ist ja auch eins der gerade großmedialen Themen und ist natürlich auch eine große, große Umweltkatastrophe. Ja, um ein bisschen mehr darüber zu erfahren, sprach ich mit Herrn Behrendt. Herr Behrendt arbeitet bei der Organisation Rettet den Regenwald, die sich schon seit Jahren dafür engagiert, dass der Regenwald weltweit erhalten wird, der tropische, und das hört ihr jetzt. Seit letzter Woche brennt der Amazonas Regenwald in Südamerika, speziell in Brasilien. Wie groß ist denn aktuell das Ausmaß der Vernichtung?
Ja, es sind unendlich viele Feuer. Es ist übrigens auch nicht nur in Brasilien, es ist auch in den umliegenden Ländern.
Gab es solche großen Waldbrände in der Region auch schon in der Vergangenheit?
Ja, es gab immer wieder solche großen Waldbrände, aber diesmal ist es besonders schlimm.
Der Amazonas-Regenwald wird ja mal als grüne Lunge der Erde bezeichnet. Welche Auswirkungen haben denn diese Brände jetzt auf das Weltklima?
Also wir vermuten, dass es das Weltklima sehr beeinträchtigt. Bis zu 20% der Klimagase können durch solche Brände auch entstehen und durch Abholzung der Regenwälder. Aber darüber hinaus vernichtet es eben auch die Lebensräume von Menschen, die dort leben, von Indigenen. Und vor allen Dingen vernichtet es sehr viele Tier- und Pflanzenarten, die sich seit Millionen Jahren entwickelt haben und dann plötzlich ausgerottet werden. Denn viele Tier- und Pflanzenarten in den Regenwäldern leben nur in wenigen Quadratkilometern und sind extrem gefährdet.
Ja, einige Länder wie Deutschland zum Beispiel haben jetzt ihre Hilfe zur Wiederaufforstung des Amazonas-Regenwaldes angeboten. Ist das überhaupt möglich, so einfach den Wald wieder aufzuforsten?
Naja, das kommt darauf an, wie viel zerstört ist. Wenn es großflächig zerstört ist, wird es sehr schwierig. Ich glaube, Deutschland sollte vor allen Dingen sich an die eigene Nase fassen. Wir importieren jede Menge Futtermittel aus Südamerika, also vor allen Dingen Soja. Wir importieren Rindfleisch. Und das ist natürlich die Ursache für diese Riesenfeuer und für die Zerstörung. Und jetzt hat die Europäische Union gerade noch einen Freihandelsvertrag mit Südamerika unterzeichnet vor wenigen Wochen, den Mercosur. Und dadurch würden diese Importe aus Südamerika noch weiter gesteigert. Also wir sind zusammen mit China eine der Hauptursachen für diese Waldbrände. Und wir müssen halt unseren Konsum und unsere Wirtschaftspolitik ändern.
Ja, als weitere Ursache wird ja immer benannt, die Politik der brasilianischen Regierung, speziell des ultrarechten Präsidenten dort, Bolsonaro. Teilen Sie diese Einschätzung?
Dieser Präsident ist natürlich ganz entscheidend durch die Stimmen der Agrarlobby mitgewählt worden und versucht jetzt, denen da möglichst viel Land und Geld zuzuschanzen. Aber wie gesagt, das eigentliche Problem sind diese zugrunde liegenden wirtschaftlichen Interessen.
Ja, Sie haben eben schon das Freihandelsabkommen Mercosur erwähnt, was ja jetzt ausgehandelt wurde. Und einige Politiker aus der EU fordern jetzt, dieses doch nicht zu unterzeichnen. Halten Sie das für eine geeignete Maßnahme?
Ja, ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir dieses Abkommen nicht unterzeichnen. Wir haben auf unserer Webseite auch eine Petition dazu, regenwald.org, und haben da schon über 200.000 Unterschriften gegen dieses Abkommen gesammelt. Denn dieses Abkommen sagt kurz gefasst, wir wollen mehr Rindfleisch importieren nach Europa und dafür mehr Autos nach Südamerika. Und das ist natürlich genau der falsche Weg. Das heißt, wir sind praktisch die Leute, die den Regenwald in Brand stiften durch unseren Konsum und unseren Import von Rindfleisch und von Futtermitteln.
Wie schätzen Sie das persönlich ein, wann dieser große Waldbrand jetzt enden wird? Heute Morgen war ja in den Nachrichten, dass die brasilianische Regierung auch jetzt die Hilfe von der EU abgelehnt hat, Entschuldigung, von den G7-Staaten. Die wollten dort mehrere Millionen Euro spenden, damit sie Brandbekämpfungsflugzeuge einkaufen. Wie sehen Sie das?
Naja, das sind mehr so optische Maßnahmen. So schnell geht das alles nicht umzusetzen. Und letzten Endes werden die großen Brände gestoppt, wenn es wieder regnet. Also ich glaube, wir müssen langfristig denken und die Ursachen für diese Brände beseitigen. Das ist das eigentliche Problem. Und die Politiker versuchen irgendwie nur, sich da ins rechte Licht zu setzen. Das ist irgendwie keine große Hilfe.
Naja, was kann denn jeder Einzelne tun?
Jeder Einzelne kann sich engagieren und zum Beispiel solche eine Petition bei uns unterschreiben oder auch Spenden für die Umweltgruppen in Südamerika, die dort ganz verzweifelt gegen diese Zerstörung kämpfen. Und dann kann man natürlich auch persönlich etwas dazu beitragen, indem man weniger Fleisch isst, guckt, wo das Fleisch herkommt, möglichst nicht mit Futtermitteln aus Südamerika. Und auch gerne mal mit den Nachbarn oder mit Bekannten reden über dieses Problem und sehen, dass wir möglichst große Proteste zustande bringen gegen diese Handelsabkommen und gegen diesen Import von zerstörerischen Produkten aus dem Regenwald.
Ja, das war Herr Behrendt von der Umweltorganisation Rettet den Regenwald aus Hamburg. Ihr habt es gehört, wenn ihr wollt, könnt ihr auch dort Petitionen unterzeichnen. Einfach auf die Seite gehen, regenwald.org. Ja, jetzt sind wir schon wieder fertig mit dem Umweltkonzentrat, so genau so heißt die Sendung hier. Ja, die nächste Sendung gibt es dann im September und da haben wir bestimmt wieder Themen, vielleicht mal bessere Themen als die Themen heute, die waren ja irgendwie doch ein bisschen frustrierend. Also macht's gut, ihr Freunde und Freundinnen der Umwelt.